Ihr Lieben, es gibt Augenblicke, da ist ein Christ kaum von einem Atheisten zu unterscheiden. Es gibt Zeiten, da ist das Leben eines Christen dem eines Weltmenschen erschreckend ähnlich. In dieser Welt sehen wir manche Gläubige mit großen Schwächen und so manche Ungläubige mit scheinbar großen Stärken. Und man fragt sich, wie passt das zusammen? So war es schon vor 3000 Jahren. Das erste Buch Samuel, es zeigt uns sehr offen, sehr aufrichtig, auch ganz ungeschönt, Stärken und Schwächen der Menschen. Es ist ein ehrliches Buch. Oh, Gott spricht sehr, sehr ehrlich zu uns in seinem Wort. Im ersten Buch Samuel, da sehen wir im Leben Sauls einen Weltmenschen mit religiösem Schein. Er wächst in einer gläubigen Familie auf, in einem Land, in Israel, wo Religion etwas bedeutete. Und er vollbringt so manche nützliche Tat. Er offenbart so manche Tugenden, gerade zu Beginn seines Königtums. Aber er zeigt auch große Schwächen. Und dann sehen wir am Leben Davids, dass auch die Gläubigen nicht vollkommen sind. Sie fallen, stehen wieder auf und fallen wieder und stehen wieder auf. David erlebte einige schwere Phasen, in denen er nicht die beste Figur abgibt. Die Bibel zeigt uns das. Und es dient uns zur Belehrung. Und es dient uns zur Ermahnung. Es bewahrt uns auch vor einer falschen Illusion. Aber man könnte sich fragen, wenn man das liest, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Saul und David? Sind es nicht einfach beides Männer mit Stärken und Schwächen? Nun, es gibt bedeutende Unterschiede zwischen einem wahren Gläubigen und einem Weltmenschen. Manchmal, wenn man nur einige wenige Tage beobachtet, dann sieht man vielleicht kaum Unterschiede. Es gibt dann Phasen, da scheint die Schnittmenge erschreckend groß zu sein. Aber wenn man doch einen Schritt zurücktritt und ein bisschen schaut, den Verlauf des Lebens, dann werden deutliche Unterschiede sichtbar. Und unser Predigtext heute, er gewährt uns so einen vielsagenden Schritt zurück. Einen Blick auf das Ganze. Ein vielsagender Vergleich zwischen David und Saul. Und das gibt uns Einblick in das wahre Wesen dieser Männer. Einblick in die Grundhaltung ihres Herzens. Es gibt uns Einblick darin, welchem Regiment sie zugehören. Gottesreich oder Menschenreich? Gehören sie zu der Herrschaft Gottes, dem sie vertrauen? Oder vertrauen sie auf ihre eigene Macht? Auf ihre Herrschaft, auf Menschenherrschaft, auf Menschenreich. Wir lesen das 22. Kapitel in 1. Samuel. 1. Samuel, Kapitel 22. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zum König von Moab, lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie wohnten bei ihm, solange David in der Burg war. Und der Prophet Gad sagte zu David, bleib nicht in der Burg, geh hin und begib dich in das Land Juda. Und David ging weg und kam nach Jaar-Heret. Und Saul hörte, dass David unter die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden sei. Saul aber saß in Gibeah unter der Tamariske, auf der Höhe, seinen Speer in der Hand, und alle seine Knechte standen bei ihm. Da sagte Saul zu seinen Knechten, die um ihn standen, hört doch, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Felder und Weinberge geben, euch alle zu Anführern über 1000 und zu Anführern über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt? Und da ist keiner, der es meinem Ohr eröffnet, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat, und keiner ist unter euch, der sich um mich grämt und es meinem Ohr eröffnet hätte, dass mein Sohn meinem Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt hat, wie es heute offenkundig ist? Da antwortete der Edomiter Doeg, der bei den Knechten Saul stand, und sagte, ich sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Verpflegung, und das Schwert des Philisters Goliath gab er ihm auch. Da sandte der König hin und ließ den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, rufen, sowie das ganze Haus seines Vaters, alle Priester in Nob. Und sie kamen alle zum König. Und Saul sagte, höre doch, Sohn Ahitubs. Er antwortete, hier bin ich, mein Herr. Und Saul sagte zu ihm, warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er als Verräter an mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist? Ahimelech antwortete dem König und sprach, wer unter all deinen Knechten ist wie David? Treu, Schwiegersohn des Königs, dazu Anführer, deine Leibwache und geehrt in deinem Haus. Habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei fern von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zu Last, auch nicht im ganzen Haus meines Vaters, denn dein Knecht hat von all dem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sagte, sterben musst du, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Und der König sagte zu den Leibwächtern, die um ihn standen, tretet her und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen. Da sprach der König zu Doeg, tritt du heran und mache die Priester nieder. Und Doeg, der Edomiter, er trat heran und er machte die Priester nieder. Und er tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinende Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Esel und Schafe, mit der Schärfe des Schwertes. Und es entkam ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, mit Namen Abjatar. Und er floh zu David. Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn umgebracht habe. Da sagte David zu Abjatar, ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Bleibe bei mir, fürchte dich nicht. Denn wer nach meinem Leben trachtet, trachtet auch nach dem deinen. Bei mir bist du in Sicherheit. Soweit der Predigtext heute. Saul ist der erste König Israels. Und zu Beginn feierte er noch große Erfolge und er demonstrierte so manches tugendhafte Verhalten. Er schien demütig zu sein, ja fast scheu. Doch dann, mit der Zeit, diente er mehr und mehr seinem eigenen Ruhm, seinen eigenen Namen und wollte nicht der Ehre Gottes dienen. Mehrmals ermahnte Gott ihn, doch durch seinen fortwährenden Ungehorsam hat Gott ihn schließlich verworfen. Saul ist ein verworfener König, ein anderer soll seinen Platz einnehmen. David war der von Gott auserwählte König. Er sollte über Israel herrschen unter der Regierung Gottes. Seine Königssalbung blieb geheim, doch die Kraft Gottes wurde in seinem Leben sichtbar. Aber auch der Neid Sauls wuchs, bis er ihn umbringen wollte. Und David muss fliehen. Und auf der Flucht hat David so manche Lüge erzählt und ist auf so einigen falschen Weg getreten. Stärken und Schwächen der Menschen, doch sie zeugen von unterschiedlichen Reichen. Sie zeugen von einer unterschiedlichen Herrschaft. Gottesreich gegen Menschenreich. Wir wollen uns das an drei Themen einmal anschauen. Erstens Gerechtigkeit. Wie steht es denn mit der Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ja ein feiner Gradmesser in einer Regierung. Ist jemand fair, unbestechlich, gerecht? Gilt Gesetz für alle? Oder sind einige Politiker darüber erhaben? Müssen sich Politiker auch der Gerechtigkeit im Reich stellen? Am Ende des Kapitels spricht David einen bemerkenswerten Satz vor dem entflohenen Abiatar. Er sagt: Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Ich bin schuldig. Er, der gesalbte König, der Anführer, der Auserwählte Gottes. Und er sagt: Ich bin schuldig. Ich bin ein schuldiger Mann. David schiebt die Ursache des Todes nicht auf Saul, der in seinem Wahn die ganze Großfamilie der Priester umbrachte, eine ganze Sippe ausrottete. David schiebt die Schuld auch nicht auf den schändlichen Doeg, der erst mit der Zunge und dann mit dem Schwert den Todesstoß vollstreckte. David, er schiebt die Schuld auch nicht auf Gott. Schließlich war Ahimelech ein Nachkomme des Priesters Eli. Gott hatte Eli durch den kleinen Samuel damals berichtet, dass seine Familie ausgerottet werden wird. Warum? Aufgrund des Versagens, aufgrund der Sünde von Eli und seinen Söhnen. David hätte auf all diese Dinge mit einer gewissen Berechtigung hinweisen können. Aber er stellt sich selbst seiner Verantwortung. Selbst als gesalbter König biegt er den Maßstab der Gerechtigkeit und des Rechts nicht, sondern er gibt offen zu: Ich bin schuldig. Schuldig am Tod aller aus dem Hause deines Vaters. Durch die Art und Weise, wie er Hilfe und Beistand bei den Priestern errungen hat, mit so mancher Notlüge, er weiß: Ich bin schuldig daran. Ich bin ein Sünder. Ich bin schuldig. Ich habe gefehlt. Das ist die Herzenshaltung eines Mannes, der weiß, dass jemand über ihm steht, dem er Rechenschaft gibt. Das ist die Herzenshaltung eines Mannes, der weiß: Gott schaut mir ins Verborgene. Er kennt mein Herz. Und vor ihm bin ich verantwortlich. Das ist die Einstellung eines Menschen, der sich beugt vor der Königsherrschaft Gottes. Ein Mensch, der ein Bürger ist im Reich Gottes, der weiß, wer regiert. Er hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, auch wenn es bedeutet, die eigene Ungerechtigkeit zu bekennen. Auch wenn es bedeutet, die eigene Sünde offenzulegen und nicht zu rechtfertigen, nicht zu beschönigen, nicht zu entschuldigen. Gebeugt hockt David in der Höhle versteckt sich irgendwo im Wald, aber er bekennt seine Schuld. Ein ganz anderes Bild finden wir hier bei Saul. Er sitzt auf der Höhe unter einer Tamariske, einem hohen, einem weit zu sehenden Baum. Er sitzt da mit dem Speer in der Hand. All seine Knechte versammeln sich um ihn. Und er klagt jeden um ihn herum an. Er klagt seine Knechte an, die um ihn herum stehen, für die trostlose Situation, in der Saul sich selbst befindet. Er sagt, ihr alle habt euch gegen mich verschworen. Er klagt seinen eigenen Sohn Jonathan an, der schon so manchen großen Sieg errungen hat. Er klagt ihn an, weil er einen Bund der Freundschaft mit David einging. Mein Sohn hat meinen Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt. Er klagt den Hohepriester Ahimelech an, der David Brot und ein Schwert gab. Warum habt ihr euch gegen mich verschworen? Und vor allem klagt er David an, den er fast nur abfällig Sohn Isais nennt. Der Sohn Isais, der gegen mich als Verräter aufgetreten ist, wie es heute offenkundig ist. Saul errichtet seinen Speer auf alles und jeden um ihn herum. Offenkundig, selbstverständlich haben sich alle gegen ihn verbündet, alle gegen ihn verschworen, alle gegen ihn verraten. Alle sind schuld an seiner Situation, außer er. Und darum muss er harte Strafen geben. Er klagt über die traurigen Verhältnisse, über die Unsicherheit seiner Macht, über die Unruhe in seinem Reich. Aber mit keiner einzigen Silbe deutet er darauf hin, dass er selbst durch seinen Ungehorsam schuldig geworden ist vor Gott und vor Menschen. Mit keiner einzigen Silbe stellt er sich selbst in das Licht der Gerechtigkeit. Kommt uns das nicht bekannt vor? Ist das nicht das Verhalten machtbesessener Egomanen, wie es die Geschichte haufenweise hervorgebracht hat? Jeder Andersdenkende ist ein Terrorist, ein Volksverräter, ein Nazi oder Spion. Gerechtigkeit wird plötzlich offenkundig abhängig von der Perspektive, von den Motiven, ja von der Macht. Position, von der herrschenden Person abhängig. Es ist eine gesegnete Herzenseinstellung, wenn man sich mit seiner eigenen Schuld vor Gott und vor Menschen beugen kann. Gott bewahre uns vor dem Menschenreich, in der jeder nur die Schuld beim anderen erklärt, um selbst Macht und Ehre und Würde aufrecht zu erhalten. Wir wollen uns erinnern an die Regel, die es im Gottesreich, die im Gottesreich gilt, mit dem Splitter und dem Balken. Unsere Sünde wollen wir zuerst erkennen und bekennen und dann in bußfertiger, in demütiger Weise, wenn es sein muss, dem Bruder oder der Schwester aufhelfen. Das ist die Weise im Reiche Gottes. Eine Liebe zur Gerechtigkeit. Zur Gerechtigkeit, an der ich mich selbst messe und an der ich gefallen habe. Doch das Regiment dieser Welt ist nicht so. Da wird Gerechtigkeit gebogen, verbogen, um Macht zu erhalten. Und da kommen wir auch zu unserem zweiten Punkt, Festigkeit. Worin besteht die Kraft, worin besteht die Festigkeit des Reiches? Worin bestehen Macht und Mittel, um das Reich zusammenzuhalten? Auch hier ist ein bemerkenswerter Unterschied bei David und bei Saul. Wie entstand die starke Truppe Davids?
In Vers 2 lesen wir, und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt, und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Durch Gottes kräftige Hand trieb es lauter Menschen hin zu David. Er weilte in seiner Höhle, ängstlich, fliehend, schwach. Doch Gott war seine Stärke. Gott fehlt es nicht an Mitteln und Wegen. Es treten zu David in die Höhle lauter Bedrängte, Schwache, Ausgestoßene. Und David hatte nicht die Werbetrommel gerührt. Er hatte keine falschen Versprechungen gegeben. Er lernte, auf den Herrn zu vertrauen. Der Herr führt ihm ein Heer voller Männer zu. Doch was sind schon Bedrängte, Erbitterte, Verschuldete? Wie soll man auf solche ein Reich bauen? Wie soll dadurch Sicherheit und Kraft gebaut werden? Nun, auch diese Kraft ist vom Herrn. Ja, dass seine Kraft gerade in der Schwachheit zur Vollendung kommt. Aus all diesen Schwachen, aus all diesen Ausgestoßenen, aus diesen Törichten und Müden kommen die, die später die Helden Davids genannt werden. Treue, mutige Krieger, entschlossene, bis auf Blut loyale Gefolgsleute, vom Herrn hinzugeführt. Gesegnet, wessen Festigkeit nicht in Menschenlist noch klugen Plänen besteht, sondern dessen Festigkeit vom Herrn kommt. Aber was für ein Unterschied beim Bild Sauls in unserem Text. Als er sieht, dass seine Herrschaft und Macht zusehends zerfällt, da lässt er all seine Knechte antreten. Und mit welchen Mitteln will er Festigkeit und ihre Treue gewinnen? Vers 7, da sagte Saul zu seinen Knechten, die um ihn standen, hört doch, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Felder und Weinberge geben? Euch alle zu Anführern über 1000 und zu Anführern über 100 machen? Er will sein Reich und seine Herrschaft festigen, indem er seinen Knechten ausmalt, wie sie unter seiner Herrschaft zu irdischem Reichtum ein angenehmes Leben, zu größerer Anerkennung und Ehre vor den Menschen gelangen können? Wie sie es doch so viel besser haben mit all den Gütern und Reichtümern als bei David? Mit Geld und mit Titeln will er sie an sich binden, mit erpresserischem, korrupten Missbrauch seiner Befugnisse will er seine Position sichern. Vetternwirtschaft und Korruption, das sind die Mittel, mit denen er versucht, sein Reich zu festigen. Gott bewahre uns vor diesem Vertrauen auf unsere List. Gott bewahre uns davor, Anhänger, Gemeindeglieder, Freunde zu gewinnen und zu halten durch solche Mittel. Aber lass uns darum bitten, dass der Herr uns zu solchen Menschen macht, die in Gottesfurcht wandeln, dessen Stärke und Kraft im Herrn ist. Und dass Gott uns zu solchen Menschen macht, denen er gerne andere Menschen hinzuführt, wie bei David. Und drittens, Auswirkung. Was ist das Resultat? Was ist die Frucht? Was ist diese Auswirkung dieser unterschiedlichen Lebensweisen, dieser unterschiedlichen entgegengesetzten Reiche? Die Auswirkung von Sauls Reich in diesem Kapitel, sie ist verheerend. Absolut verheerend. Die Wahrheit wird verdreht. Der Hohepriester Ahimelech erlegt eine völlig aufrichtige, wahrhaftige und begründete Rechtfertigung für sein Verhalten da. Doch ohne zu zögern oder weitere Nachforschungen anzufordern, erklärt Saul die Rede des Priesters als Lüge. Es passt nicht zu seiner Sicht von Schuld. Es passt nicht zu seiner Anklage, dass er einen Schuldigen braucht. Also wird die Wahrheit in Lüge verdreht. Gerechtigkeit in Ungerechtigkeit. Und Glaubens- und Gewissensfreiheit wird verletzt. Saul verlangt tatsächlich von seinen Knechten, die Priester Gottes grundlos zu töten. Weder Glaube noch Gewissen werden berücksichtigt, sondern Saul macht sich selbst und sein Wort zur alleinigen Maßgabe. Und hier sehen wir etwas Bemerkenswertes, die Leibwächter Sauls. Sie selbst, sie weichen zurück und sagen, so weit können wir nicht gehen. Wir können doch nicht die Priester Gottes umbringen. Und der ruchloseste und gewissensloseste, Doeg der Edomiter, er tritt hervor. Solche Leute gewinnen an Macht, wenn Gewissen und Glauben verletzt wird. Und ja, Leben werden rücksichtslos zerstört. Saul lässt die ganze Priesterfamilie ermorden. Das muss man sich mal vorstellen. Ein furchtbares Blutbad. Doch dann geht Saul sogar noch weiter. Alle, die noch in der Priesterstadt Nob zurückgeblieben sind, Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Esel und Schafe, sie alle sollen ausgerottet werden. Nichts soll übrig bleiben. Saul erhielt einst von Gott den Auftrag, gegen die Amalekiter solch ein Gottesgericht auszuführen. Und jetzt will Saul selbst Gott sein und über Leben und Tod entscheiden, ohne dass es ihm gebührt. Er will sich selbst zum Maßstab machen über Leben und Tod. Menschenreich führt über früher oder lang zu diesen Auswirkungen. Politisch links wie rechts übrigens. Waren nicht genau das die Auswirkungen des Dritten Reiches? Die Wahrheit wurde verdreht, Religion und Glaubensfreiheit zerstört und Auslöschung von unschuldigem Leben, von Millionen von Juden und anderen. Aber genauso bei den Kommunisten, Stalin oder Mao Zedong, es war nicht anders. Da, wo Menschenherrschaft nicht eingegrenzt wird, völlig zur Entfaltung kommt, das sind die Auswirkungen. Das ist das Wesen des Menschenreiches. Und heute sehen wir das auf subtilere Art in unserer postmodernen Gesellschaft, aber auch zerstörerische Auswirkungen, wo der Mensch sein Reich baut ohne Gott. Wahrheit wird verdreht. Heute darf es ja die eine Wahrheit, eine absolute Wahrheit gar nicht mehr geben. Glauben und Gewissensfreiheit muss sich dem Zeitgeist beugen. Religion ist schon per se verdächtig, steht schon halb auf der Anklagebank. Und die Leben von Millionen von ungewollten oder behinderten Babys werden zerstört. Der Maßstab, wer Leben verdient und wer nicht, welches Leben wert ist und nicht. Der Mensch reißt es an sich. David ist ein Repräsentant eines anderen Reiches. Und in diesem Reich, da kommen die Mühseligen und Beladenen, die Bedrängten und die Erbitterten, die Verfolgten und die Geflohenen. Und sie finden bei David ein Zuhause. David, er kümmert sich um seine Familie und sucht ihnen Schutz. Er nimmt all diese auf, die vor Saul fliehen. Und sie finden ein Zuhause. Und da ist Abjatar, der einzige Überlebende von der Priesterfamilie. Seine komplette Familie wurde ausgerottet. Und er flieht zu David. Und David, er gibt ihm eine großartige Zusage. Bleibe bei mir. Fürchte dich nicht. Denn wer nach meinem Leben trachtet, trachtet auch nach deinem. Bei mir bist du in Sicherheit. Die Auswirkungen des Gottesreiches sind Frieden. Fürchte dich nicht. Wisst ihr, eine der häufigsten Aussagen der Bibel, der ganzen Bibel, ist: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hier ist Frieden zu finden. Bei aller Not, bei allem Schrecken, bei aller Ungerechtigkeit, hier ist der Ort, wo dir gesagt wird: Fürchte dich nicht. Im Reich Gottes gibt es ruhigen Frieden. Im Reich Gottes kommen Seelen zur Ruhe. Beladene, mühselige, schwache, erbitterte. Und außerdem erfahren sie ein barmherziges Mittragen. David, er stellt sich mit seinem ganzen Leben barmherzig zu Abiatar. Er macht die Not von Abiatar zu seiner eigenen Not. Wer nach meinem Leben trachtet, er trachtet auch nach deinem. Hier können sie sich gegenseitig stärken, stützen und helfen. Und er verspricht Sicherheit. Ja, Abiatar war nirgends so sicher wie im Lager Davids. Nicht wegen der Größe des Heeres, noch wegen der Reichtümer oder Waffen, sondern weil Gott über sie wacht. Darum gibt es Sicherheit für das Leben, Sicherheit für die Seelen. Von Natur aus befinden wir Menschen uns alle im Menschenreich. Wisst ihr das? Niemand wird einfach bei der Geburt ins Reich Gottes hineingeboren. Von Natur aus befinden wir uns im Menschenreich, denken in Sauls Weise, handeln selbstgerecht, egoistisch und lieblos. Und die Auswirkungen sind fatal von Adam an. Menschenherrschaft ist fatal, wo es keine Eingrenzungen mehr bekommt. Wo Gott nicht in seiner Gnade Einhalt gebietet, und das tut er seit Anbeginn der Zeit. Doch wir haben einen, der größer ist als David, Jesus Christus. Und er ist gekommen, damit Menschen hinausgerissen werden können aus dem Reich der Finsternis und hineinkommen in das Reich des geliebten Sohnes, hineinkommen können in das Reich Gottes. Und wie kommen wir hinein in dieses Reich? Es beginnt mit der Erkenntnis der eigenen Schuld. Es beginnt damit, dass wir uns messen an dem gerechten Maßstab Gottes und aufrichtig beten können: Ja, Herr, ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Vergib mir um Jesu Willen. Das ist der Eintritt in das Reich des Friedens. Aber Jesus, er lockt nicht mit irdischen Gütern, wie es so viele Wohlstandsprediger fälschlich tun in dieser Zeit. Jesus lockt nicht mit Menschenruhm, noch mit Entertainment, nicht mit irdischem Erfolg und Bequemlichkeit, sondern jede Seele, die bedrückt ist durch die eigene Schuld, geplagt im Gewissen, zerschlagen im Geist, die zieht der Herr in seiner Kraft zu Jesus. Und dort allein gibt es Frieden und Gnade und Sicherheit. Dort allein gibt es Ruhe für die Seele. Und das ist es, was die Christen hält. Christus ist dort. Er ist unser Friede. Er ist unsere Sicherheit. Weil er sich ganz für Sünder, wie wir es sind, dahingegeben hat. Weil er sprechen kann: Der mir nach dem Leben trachtete, er trachtete auch nach eurem Leben. Aber ich habe besiegt. Ich habe gesiegt. Ich lebe und darum sollt ihr auch leben. Er ist gestorben und auferstanden, um für uns einzutreten. Er hat gesiegt. Bist du ein Bürger des Reiches Gottes? Oder ist dein Leben gebunden an Menschenreich und Menschenmacht? Wenn jemand dein Leben betrachtet, und ich meine nicht nur vielleicht den gestrigen Tag, wo so vieles schief gelaufen ist, oder die letzte Woche, wo es so schwer war, wo du so zu kämpfen hattest, sondern wenn jemand dein Leben betrachtet einen Überblick gewinnt über dein Leben, was würde er sehen? Saul oder David? Welchem Reich ist dein Herz zugerichtet? Menschenmacht oder Gottes Herrschaft? In diesem Leben, in dieser Welt, gibt es ein trügerisches Vertrauen. Vertrauen auf das, was irdisch ist, was sichtbar ist, was greifbar ist. Saul schreit lauter als David in dieser Welt. Und doch, Gott regiert. Wir wollen noch einmal ein paar Verse aus Psalm 52 lesen, den David eben in dieser Zeit verfasst hat, als Doeg den Priester Ahimelech verraten hat, verleumdet hat. Hier schreibt David, siehe, der Mann machte nicht Gott zu seinem Schutz, sondern vertraute auf die Größe seines Reichtums, durch sein Schadentun war er stark. Ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Ich werde dich ewig preisen, weil du es getan hast, und auf deinen Namen, denn er ist gut, werde ich harren vor deinen Frommen. Oh, das ist das Zeugnis des Gottesreiches. Auf deinen Namen wollen wir harren. Er ist gut, immer und ewig. Dazu helfe uns Gott. Amen.